Yo Leute, so schaut's aus. 21 Guns spiele ich jetzt am Anfang nicht umsonst und ich bin nicht alleine hier. Pittys Podcast ist wieder am Start, der Pitty ist wieder da und ich habe einen spitzenmäßigen Gast heute. Der Mann, der die Admiral Hutton Tyro Trophy 2017 gewonnen hat, der V-Bull Hunter schlechthin, der bei Imperial Meetings international abräumt wie ganz wenige, der Long-Ray-Shooter unter den Mathe-Lehrern, der Typ, der im Lehrerzimmer neben mir sitzt, mich aber noch nie getroffen hat, aber ein wirklich international erfahrener Schütze und ich fand, das ist ganz interessant, damals drüber zu reden, heute über Waffen, über den Sport, des Schützen überhaupt. Deswegen freue ich mich riesig, dass Markus Hartung heute da ist. Hallo Markus.
Hallo Stefan, wunderbar. Ich freue mich wahnsinnig über die Einladung von dir.
Ja.
Ist jetzt die 107. Sendung.
Ja.
Schön, dass ich jetzt mal da sein darf.
Ja, wunderbar.
Bin sehr gefreut.
Ja, genau. Und deswegen, wir reden heute über, über Waffen, über Knarren, über Boomen. Und alles, was du darüber weißt, weil also ich weiß da wirklich ganz wenig drüber, außer dass ich im Schützenfest gerne mal schieße.
Ja, so fängt's an.
So fängt's an, genau.
So hat's bei mir auch angefangen.
Genau. Und ja, und es gibt natürlich, weil er das jetzt gerade hört, ganz viele Songs über Waffen, über Pistols, über Guns, über Rifles. Ja gut, meistens ist es gar nicht so positiv, wie die Waffen da dargestellt werden. Klar, jetzt auch natürlich im Kontext des Krieges und so. Wir wollen jetzt ganz bestimmt nicht irgendwie Waffen verherrlichen, sondern wir wollen aber auch über die Geschichte sprechen, dass das halt einfach auch ein Sport ist. Ja, und dass das Schützesein sicherlich auch wahnsinnig viel Spaß machen kann. Und so,
ne? Genau, einfach mal die Waffe aus einer anderen Sicht als
genau.
Sportgerät.
Ja, genau,
für uns Sportgerät. Ist das ja ein Sportgerät.
Genau, genau. Und deswegen, Markus, erzähl doch gleich mal, wie kommt man da überhaupt dazu, dass man Sportschütze wird?
Ach, das ist eine gute Frage. Das ist natürlich so eine Generationengeschichte, so ein bisschen. Mein Vater war als Jugendlicher zu DDR-Zeiten sogar schon aktiv, aber da als, auch nur als Jugendlicher. Das hat sich dann irgendwann in der Schulzeit verloren bei ihm. Und gut, dann war es auch so, dass mein Vater einen Onkel im Westen hatte und das war natürlich sowieso immer ganz schwierig, in der ehemaligen DDR dann da alle möglichen Sportarten zu machen. Er wollte Segelfliegen machen, was er nicht durfte, weil sie Angst hatten, er segelt dann über die Grenze. Ja. Ja, und das hat sich dann aber, man hat ein bisschen leichtathletisch gemacht und solche Geschichten. Und aber nach der Wende war es dann so, dass ein Freund von ihm dann schon aktiv noch zu DDR-Zeiten war. Es gab ja damals die GSD, ja, diese Wehrsportgruppen, wo das auch aktiv an Schulen gemacht wurde, wo auch dann Meisterschaften stattfanden und solche Sachen. Und über den hat mein Vater dann quasi den Weg wiedergefunden, so kurz nach der Wende, in den Schützenverein und dann auch ins Sportschießen. Und auch bei uns im Nachbarort oder in dem kleinen Ort, wo ich in die Grundschule gegangen bin, da gab es auch einen Schützenverein und da war mein Vater dann zuerst Mitglied und dann hat es bei mir auch nicht lange gedauert, als 13-Jähriger da dann Mitglied zu werden und dann klassisch, wie Stefan vorhin schon gesagt hat, mit Luftgewehr und solchen Sachen zu starten. Ja, auf kurze Distanz zwischen 4 und 10 Metern haben wir da begonnen und ja, mittlerweile sind wir bei 1000 Yards angekommen.
Das ist ja Wahnsinn. Also das habe ich ja überhaupt nicht gewusst, dass es sowas gibt. Ja, 1000 Yards. Also es sind 900 noch.
1000 Yards sind 915 Meter, glaube ich. Ja.
Also genau. Markus schießt auf Scheiben,
ja, genau.
Ja, im Abstand von fast einem Kilometer und trifft die Dinger sogar. Das ist der Hammer. Ja. Aber wie kommt man dann von der Kurzdistanz, von den 4 bis 10 Metern, auf die Langdistanz?
Also auch das ist eine lange Geschichte. Ich meine, wir sind ja nicht mehr die Jüngsten. Ja, ich bin zwar etwas jünger als Stefan, aber auch nicht viel jünger. Heißt also, Sportschießen an sich mache ich jetzt schon seit fast 30 Jahren insgesamt. Also die Anfänge, was ich erzählt habe, damals so nach der Wende. Mit dem Luftgewehr und dann fing es auch an, als 14-, 15-Jähriger darf man das ja auch rechtlich dann, dass man mit einem Kleinkalibergewehr dann auf Wettkämpfe geht und da mitschießt. Das ist also Distanz 50 Meter. Kennt vielleicht der ein oder andere von den Olympischen Spielen. Ja, die 50 Meter Distanz ist auch olympisch. Im Dreistellungskampf und im Liegenkampf. Im Liegenkampf war es das mal bis 2016. Da haben wir dann ja auch den letzten Olympiasieger gestellt.
Okay.
Und dann wurde das abgeschafft, die Disziplin. Und genau in dieser Disziplin, das ist das, was ich selber jetzt noch auf die 50 Meter schieße. Ja, Kleinkaliber liegend, 60 Schuss. Und über die Disziplin bin ich dann quasi immer gewachsen mit der Distanz. Ja, irgendwann ging es dann mal auf 300 Meter, dann wurde das aus dem Kleinkaliber ein Großkalibergewehr. Zentralfeuergewehr sagt man auch dazu. Können wir vielleicht später noch was dazu sagen, ja, zu den Unterschieden. Ja, und bei den 300 Metern, das habe ich dann auch aktiv wahrscheinlich knapp gute 10 Jahre gemacht. Habe mich da auch immer ordentlich gesteigert und war mit mir dann selber doch ganz zufrieden. Und irgendwann ist mal jemand auf mich aufmerksam geworden bei einem Wettkampf, der für das Longrennschießen in Deutschland verantwortlich ist, beziehungsweise für den Verband, der Chef dort war und mich dann angesprochen hat, ob ich nicht Interesse hätte oder ob ich mir nicht vorstellen könnte, auch sowas mal auszuprobieren, weil meine Leistungen auf 300 Meter doch ganz ansprechend waren wohl, die irgendwie getaugt haben. Und ja, 2013 war das. Und im Oktober 2013, man muss dazu sagen, Long Range Schießen in Deutschland gibt es eigentlich nicht. Also man kann Long Range nicht in Deutschland schießen. Wir gehen auf die Distanzen gleich noch ein bisschen näher ein. Und man muss dazu, oder wir als die Deutschen fahren dann eigentlich nach England. Das ist ein Schießstand südlich von London. Ja, und da kann man halt bis zu 1000 Yards oder sogar bis zu 1200 Yards dann auch mit dem Gewehr schießen.
Ach man.
Genau. Ja, also und das sind ja mittlerweile auch schon wieder fast 10 Jahre. Das
ist ja
schon unglaublich.
Ja. Ja, aber du bist da richtig unterwegs und ihr, du warst ja, also wie gesagt, der Admiral Hutton Tyro Trophy, da warst du also 2017 der Rookie offensichtlich, der dieses Ding gewonnen hat, weil ja, also das kannst du nur einmal gewinnen im Leben, ne?
Genau, also das ist ja dieses ein Wettkampf in England, das ist eigentlich der weltgrößte Wettkampf für Longrange-Schießen. Man kann davon ausgehen, dass so ungefähr zwischen 1000 und 1200 Schützen an diesem Wettkampf teilnehmen.
Wow, okay.
Für diese Disziplin geht der Wettkampf über 10 Tage, verteilt sich über mehrere unterschiedliche Wettkämpfe, auch auf unterschiedlichen Distanzen. Ja, Long Range Schießen beginnt eigentlich bei 300 Yards, also da, wo wir in Deutschland aufhören. Das heißt also, wir haben Schießstände in Deutschland, wo man 300 Meter schießen kann. Länger gibt es nicht oder sehr, sehr selten. Und beim Long Range ist so, dass es bei 300 Yards anfängt. Dann gibt es 500 Yards, 600 Yards. Dann bei Weltmeisterschaften auch 800 Yards, was es in England dann nicht so oft gibt. Und dann kommen die 900 und 1000 Yards dazu.
Okay.
Genau, und das sind diese fünf Distanzen, die man da schießt in unterschiedlichen Wettkämpfen. Genau, und diese Tyro Trophy, wie gesagt, die habe ich zufälligerweise mal gewonnen. Ich war selber ganz baff, als es dann plötzlich soweit war und ich auf das Tableau geschaut habe und da irgendwie ganz vorne stand, weil solche Gesamtwertungen hat man eigentlich als Anfänger gar nicht unbedingt im Blick.
Okay.
Ne, dass es da überhaupt sowas gibt und plötzlich taucht da der Name auf so einer Liste auf, die dann irgendwie vorgestellt werden und auch die Preise dann zum Prize-Giving da in Empfang nehmen dürfen. Ja, das war schon eine wahnsinnig impulsante Geschichte. Eine sehr tolle Geschichte. Es sind 11 Wettkämpfe, die da irgendwie geschossen werden auf den unterschiedlichen Distanzen. Und Stefan hat es schon mich angekündigt als V-Bull Hunter. Und man muss dazu sagen, diesen Wettkampf habe ich mit einem V-Bull Vorsprung gewonnen. Das ist natürlich nachher nochmal.
Ja, und das V-Bull ist, das muss ich glaube ich auch noch erklären.
Also es kennt ja, einige werden wahrscheinlich die Scheiben beim Schießen kennen. Das sind rund, ja, und sind aufgeteilt in Ringe. Man kennt das so eigentlich von den Wettkämpfen, dass die 10 die höchste Wertung ist und dann bis 1 nach unten geht. Beim Longrange-Schießen ist es so, dass die 5 die höchste Wertung ist. Und dann habe ich also 5 Ringe. Und das V-Bull ist quasi das Zentrum nochmal in der 5 hervorgehoben, zählt als Wert selber auch nur 5. Aber es wird quasi differenziert nochmal extra gezählt, um dann zum Beispiel zu sagen, der Schütze hat mit 10 Schuss jetzt 49 Ringe geschossen, also 9 mal die 5 und einmal die 4. Und hat dann wegen mir 7 V-Bulls getroffen.
Ja. Jetzt musst du aber trotzdem sagen, weil dieses V-Bull, wie groß ist denn das Ding dann? Ja, wir reden ja über einen Kilometer.
Das V-Bull halbiert sich in der 5 nochmal selber. Und man muss sagen, die 5 auf 1000 Yards ist 55 Zentimeter groß. Das V-Bull dann dementsprechend die Hälfte, 27,5 Zentimeter.
Ja. Ja, aber alter Schwede,
das ist. Und 55 Zentimeter, ja, das ist nicht so viel, das stimmt.
Nein, das ist nicht so viel, weil, also, gut, wenn ich spazieren gehe, manchmal kann ich schon ein paar Kilometer weit schauen oder so, aber dass du dann auf das Ding, was triffst, das 55 Zentimeter groß ist, das ist schon der Hammer. Ja, also.
Das stimmt, das darf man sich als Schütze auch gar nicht so unbedingt selber vorstellen. Das
macht man gar nicht.
Ist auch egal, ob das 1000 Yards sind oder 50 Meter, weil auf 50 Meter kann man ja vielleicht dazu sagen, ist die 10, ja, wenn man bei den Olympischen Spielen mal guckt, ist die 10,4 Millimeter groß.
Okay,
also 50 Meter. Ja? Ja. Aber es ist ja auch schon, ich meine, das ist das, was es dann ausmacht am Ende. Wir schießen ja ohne Vergrößerung. Ja, das muss man sich ja auch
vorstellen.
Wir haben kein Zielfernrohr oder irgendwas. Wir schießen mit offener Visierung, sprich mit Diopter und Ringkorn. Diopter kann man sich vorstellen, man hat hinten am Gewehr einen Kreis, vorne einen Kreis, zentriert dann vorne die Scheibe. Man zentriert quasi einen Kreis und zwei Ringe miteinander und dann passt das. Und der Ring sieht eigentlich, ob man auf 50 Meter liegt oder auf 1000 Yards schießt, der Ring sieht eigentlich immer gleich aus.
Ja, ja. Und nie recht groß, oder?
Nee, nie recht groß, das stimmt. Ja, aber die Verhältnisse sind gleich, ob jetzt 50 Meter oder 1000 Yards, das ist ja dasselbe. Ja. Genau. Und von daher ist es im ersten Gefühl nicht anders. Aber es sind natürlich ein paar Widrigkeiten, die dann
ja, eben. Das
bei der Distanz dazukommen.
Genau, du hast ja die Widrigkeiten, du hast einen Wind, den musst du ja wahrscheinlich einkalkulieren und so weiter. Du musst ja also sicherlich, auf 50 Meter hast du natürlich wahrscheinlich auch einen Wind, das kennt man ja so, ich weiß bloß jetzt beim Biathlon oder wenn man sieht, wie das Fähnchen dann
genau,
immer weht richtig, und so. Ne? Ja. Aber das ist ja dann
nochmal ganz anders. Das ist beim Biathlon ja noch anders als bei uns auf dem Schießstand in Deutschland. Ja, Biathlon ist da schon eigentlich eine Ausnahme. Auf solchen Ständen dürften wir gar nicht schießen. Da ging, also Schießstände in Deutschland sind normalerweise mit Hochblenden versehen. Das bedeutet, dass es alle, ich sage jetzt mal 10 Meter, das mag jetzt nicht unbedingt stimmen, aber alle 10 Meter so quasi Wände gibt, hochgestellte Wände, die es quasi verhindern, dass ein Schütze nach oben hin über die Scheiben hinweg schießen kann.
Ja, genau.
Okay. So, und das gibt es beim Longrange-Schießen gar nicht.
Ja. Ja,
und man liegt auch auf einem offenen Feld.
Ja.
Ja, in Deutschland gibt es quasi beim Schießstand, der ist eingegrenzt, da sind rechts und links Erdwälle und solche Geschichten, was natürlich auch den Wind abhält und natürlich die Sicherheit bietet. Und das gibt es in England gar nicht. Ja, man kann sich das als, vielleicht, es gibt zwei Stände in England. Es gibt einen Kurzdistanzstand, also Kurzdistanz von 200 Yards, von 100 Yards bis 600 Yards und dann für die langen Distanzen von 800 Yards bis 1200 Yards gibt es einen Stand und auf dem großen Stand sind 50 Scheiben nebeneinander.
Ja.
So eine Scheibe auf 1000 Yards hat die Ausmaße, ich glaube 2,20 Meter mal 1,20 Meter.
Ja.
Genau, und dann 50 Stück. Also bei so einem Wettkampf schießen immer drei Leute gemeinsam auf eine Scheibe, immer abwechselnd. Das heißt also, dann liegen da 300 Leute oder 150, je nachdem. 100 Stände sind es bei den kurzen, 50 Stände bei den langen Bahnen. Das macht schon Freude.
Ja, das glaube ich schon. Also es ist der Hammer und da wäre ich auch nie drauf gekommen. Deswegen ist das also wirklich hochinteressant. Aber zwischendrin machen wir auch mal ein bisschen Musik.
Ja.
Sagen wir mal, wenn es um Waffen, Guns, Pistols und so weiter geht, gibt es eigentlich zwei Themen. Das eine ist, entweder sind Waffen ganz böse oder die Pistole wird und das Gewehr wird mit etwas verglichen, was einem äußerlichen Organ nahe kommt. Und da gibt es natürlich eine Band, die da prädestiniert ist, und zwar ist das KISS. Und die haben einen Song gemacht über diese Pistole, die wahrscheinlich war es der Gene Simmons, der über seinen Love Gun spricht. Und den Song müssen wir hier spielen. Love Gun von KISS. You pull the trigger of my love gun. Das ist bei KISS natürlich, da geht es ja, es geht immer nur um das, also bei denen geht es wirklich nur um das eine. Das ist klar, ja. Okay, ein Song. Wir werden ein paar heute spielen. Ich glaube, es sind ein paar coole Songs auch dabei. Es gibt natürlich wirklich ganz, ganz viele, die sich mit dieser Waffenthematik auseinandersetzen. Ja, jetzt hast du gesagt, du bist da in England manchmal, ja, eigentlich einmal im Jahr, oder?
Ja, es kann schon zwei oder dreimal sein,
ja, kommt drauf an. Aber mindestens einmal im Jahr
bist du in England. Regelmäßig haben wir versucht, Ostern, ich meine, jetzt war die Pandemie, da war das natürlich nicht möglich, aber
ja.
Das sogenannte Ostermeeting, das ist ein kleines Meeting mit nicht vielen Startern, vielleicht 50, aber das ist immer ganz angenehm zum Jahresstart dann dort zu sein. Wir haben ja von unserem Club quasi, also wir sind im Dachverband des BDMP, das ist der Bund Deutscher Militär- und Polizeischützen, das ist quasi der Verband in Deutschland, der auch das Long-Range-Schießen quasi dann international für Deutschland vertreten darf. Das sind ja auch immer solche Geschichten, die da irgendwie eine Rolle spielen. Und wir haben dort ein eigenes Clubhaus auf dem Schießstand, wo wir mit 16 oder 17 Leuten unterkommen können. Genau, und dann ist das schon eine ganz coole Sache.
Genau, aber die kommen dann aus ganz Deutschland, die Typen,
genau, oder? Genau, die Leute kommen aus ganz Deutschland. Wir haben Leute aus Passau, wir haben Leute aus Flensburg,
ja,
aus NRW.
Also insofern ist es dann cool, weil du ja ganz große Bandbreite. Wie ist es dann, Männlein, Weiblein? Gibt's da?
Ist es schon der Männeranteil in Deutschland größer insgesamt, ja, aber das kann man jetzt so bei dem Schießen an sich nicht sagen, dass da der Männeranteil überwiegt. Das kann sich die Waage halten, sage ich mal.
Tatsächlich?
Ja.
Ja. Bloß bei uns nicht. Okay.
Genau.
Aber Zeit geht schon einen Haufen drauf, oder? Also ich meine,
Zeit geht einen Haufen drauf, ja. Ich meine, ich schieße ja nicht nur Long Range, sondern auch die 50 Meter. Das ist natürlich der Hauptbestandteil, was ich im Sommer tue. Im Winter ist es natürlich insgesamt ein bisschen ruhiger. Ja, aber im Sommer kann man schon so sagen, alle 14 Tage, dass da irgendein Wettkampf ist. Und man auch in Deutschland unterwegs ist oder dann in Bayern oder in Thüringen.
Cool.
Und dann alles Mögliche mitnehmen. Von kleinen Wettkämpfen, die befreundete Vereine durchführen oder dann Landesmeisterschaften, deutsche Meisterschaften, solche Sachen.
Also alles schon mitmachen. Du warst aber auch jetzt nicht nur in England, sondern bist auch schon hier in USA gewesen.
Genau, 2015 hatte ich die Ehre und durfte quasi Mitglied der deutschen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Long Range mitmachen. Die wurde 2015 ausgetragen in den USA, in Camp Perry. Das ist in Ohio, also mittendrin quasi. Chicago ist nicht weit weg, bisschen nördlich. War eine ganz tolle Erfahrung.
Ja, das glaube ich. Das ist der Hammer. Und die Weltmeisterschaften sind jedes Jahr?
Alle oder? 4 Jahre.
Alle 4 Jahre, das ist ja wie beim Fußball.
Genau, das ist ähnlich wie beim Fußball.
Bloß, dass nicht im Fernsehen drankommt.
Ja, genau. Ja. Wobei es wahnsinnig viele Teilnehmer auch gibt. Also das ist fast zu vergleichen mit dem Imperial Meeting. Nicht ganz so viel, aber so 500, 600 Teilnehmer. Gerade aus dem Land selber.
Ja.
Können da Individualsportler natürlich auch mitmachen, sage ich mal. Also dass man die Einzelstarts, die da stattfinden, da kann man sich auch individuell anmelden. Ne? Für die Mannschaftsstarts dann natürlich nicht, weil dann sind die Nationalmannschaften dort gefragt von den einzelnen Ländern. Ja, und das Longrange-Schießen hat ja so ein bisschen seine Geschichte in den Commonwealth-Staaten, also ne, unter anderem England, dann Kanada ist stark vertreten. Gut, die USA hat es mit den Commonwealth-Staaten nicht so viel zu tun, aber da ist es natürlich aus der Kultur heraus natürlich auch und von den Platzverhältnissen her so, dass die auch alle Möglichkeiten haben, das zu machen. Australier, Neuseeländer sind ganz stark, Südafrikaner, Kenianer, Japaner.
Tatsächlich?
Ja. Alles regelmäßig in England und dann natürlich zu solchen Highlights wie einer Weltmeisterschaft. Wie gesagt, da haben wir zum Beispiel auch Japaner, haben da teilgenommen. Zwar nur mit einer kleinen Delegation, aber es ist ja egal. Barbados, ganz stark.
Ja, das ist ja der Hammer.
Ganz also toll.
Ja.
Also die ganzen Kulturen und Menschen, die man da trifft, das ist echt ein wahnsinnig tolles Erlebnis.
Das glaube ich, ja.
So was mitmachen zu dürfen.
Ja, und du hast dann da wahrscheinlich, weil der Kreis dann doch nicht so wahnsinnig groß ist, kommst du dann, hast du immer die Möglichkeit, ich meine, wer vor uns war schon mal auf irgendeiner Weltmeisterschaft aktiv? Ne?
Ja.
Das ist cool.
Ja. Also das ist, ja, in Deutschland natürlich ein relativ überschaubarer Kreis insgesamt, ist klar. Natürlich muss man es irgendwie das Gewehr schon gerade aushalten können und man muss natürlich auch in der Lage sein. Und wir haben auch viele Teilnehmer gehabt zur Weltmeisterschaft, die auch in anderen Disziplinen schon Europameister waren, die da für Deutschland mitgemacht haben und sowas. Das ist natürlich auch toll, mit solchen Leuten zusammen in der Mannschaft zu fungieren und sich auch mit denen dann intern, sage ich mal, zu messen und natürlich auch Erfahrungen auszutauschen und ja, das kann einen ja auch nur weiterbringen.
Das ist logisch. Welche Nation ist die beste? Also die
Briten.
Das sind schon die Briten,
ohne Frage,
oder?
Ja. Ja, das ist. Sie klar. wurden zwar zur letzten Weltmeisterschaft, da haben wir leider nicht teilnehmen können, das war in Neuseeland 2019.
Ja, das weiß ich noch, da hast du noch drüber geredet, ja, genau. Ja.
Aber du, das war im Januar und mannschaftsmäßig waren wir da, glaube ich, auch nicht so gut aufgestellt. Und auch die Kosten sind natürlich immer eine Sache, dass der Verband muss das natürlich übernehmen. Das sind natürlich wahnsinnige Kosten, die dabei auch entstehen, wenn man 20 Leute da irgendwie über den Ozean schickt.
Ja,
da haben die, sag ich mal, die Australier triumphiert in Neuseeland. Das war natürlich eine ganz starke Sache in allen möglichen Altersklassen, also in der normalen Männerklasse. Dann die Veteranen nennt man das, also die Altgedienten, die haben gewonnen. Die Jusos haben gewonnen. Ja, und auch der Einzelweltmeister ging an die Australier.
Alles Australien. Da haben
die Briten natürlich ganz schön die Nase gezogen.
Das mögen sie nicht.
Aber, ne? Nee, das mögen sie nicht. Sind sie aber nicht gewöhnt.
Ja, aber die meiste Zeit sind es dann schon.
Ja, wenn man so in die Liste guckt, was die letzten 20 Jahre so passiert ist, dann ist das eigentlich schon, glaube ich, zu 90% die Briten.
Ja. Was ja auch dann die meiste Tradition hat. Ja, und du hast halt, du hast es schon in gewissen Sportarten, ja, also beim Fußball, gut, da wechselt zwar auch, aber du hast diese 3-4 Nationen, die da immer am Start sind, ja, also sind immer die Brasilianer logischerweise, genau. Und die Franzosen, Spanier, und, ja, beim Eishockey ist klar, da ist immer entweder Kanada, Russland oder Amerika, ja. Finnland, es sind immer 3 oder 4, ja, aber es gibt halt schon da Nationen, die das einfach, und das kommt auch von der Tradition, ja, beim Eishockey ist klar, Kanada, da wurde es erfunden und das ist nun mal die größte Nation, die das angeht, und bei den Briten wird es ähnlich bei dem Schießen dann sein.
Ne? Und das ist, ja, es ist halt auch, es geht auch wahnsinnig tief in die Breite in der Bevölkerung gesehen. Das ist natürlich eine Geschichte, die fängt ja schon, das ist auch erstaunlich, wenn man da hinkommt, das erste Mal zu so einem großen Treffen, was da auch für ein Altersdurchschnitt herrscht.
Ja, ja, das also wollte ich auch fragen.
Der älteste Teilnehmer war, glaube ich, mal 88, der diese Disziplin mitgeschossen hat. Es gibt auch Disziplinen mit Zielfangrohr, da sind die Leute teilweise noch älter.
Ja.
Und die jüngsten Teilnehmer sind dann, das sind Schulkinder in England. Ja. Ja, das ist ja quasi dann, also es gibt Colleges, nicht nur eins, sondern es gibt eigentlich in jedem College gibt es ja quasi ein Long Range Team.
Ja.
Das ist ja der Traum eines jeden Lehrers, der selber Sportschütze ist. Und dann steht da ein Bus, da kommt ein Bus angefahren, da steht das Schullogo drauf, da sitzen 20 Jungs und Mädels drin, die steigen dann aus, gehen an den Anhänger des Busses und was ist da drin? Knarren.
Das ist halt wie beim Skilager bei uns.
Ja, das ist wie beim Skilager, genau. Das ist natürlich der Hammer.
Ja, ja,
wunderbar. Cool. Und da ist natürlich dann auch die Auswahl riesengroß.
Ja.
Wenn das schon in solchem Alter, in so einem Alter gefördert wird,
ja,
da kannst du natürlich dann auch aus dem Vollen schöpfen. Ne? Da suchst du die Besten raus und hast dann auch alle Chancen.
Ja. Und daher kommt es dann. Aber, wie gesagt, toll, dass es das gibt, dass du das heute erzählst. Wir machen trotzdem noch ein wenig weiter mit der Musik auch, ja, aber das soll ja ein bisschen beides sein. Jetzt natürlich ein Klassiker jetzt übers Schießen und darüber, dass man, ja, da geht es so ein bisschen um das Auflehnen gegen die Obrigkeit, gegen die Autoritäten. Und der Song ist von Bob Marley and the Wailers, I Shot the Sheriff. Es gibt eine Version von Eric Clapton, die ich weitaus schlechter finde. Ich finde, der Clapton hat sowieso nicht alles so richtig gut gemacht. Da gibt es bestimmt welche, die das anders sehen. Aber da finde ich also auf jeden Fall das Original besser von Bob Marley, I Shot the Sheriff. Bisschen Reggae. Wir tanzen jetzt ein wenig. Ne? Spielt Musik eine Rolle? Also so zum Ablenken oder so? Oder ist man da so fokussiert, nee, dass man, nicht. Man ist lieber
schon,
Ruhe? Ne?
Schon im Fokus. Ja, es gibt es unterschiedlich. Manchmal höre ich die Kopfhörer auf bis kurz vor dem Wettkampf, um sich so abzuschotten.
Aber du nicht, oder?
Nee, ich nicht so.
Ja, magst lieber dein Ruhe. The sheriff. Markus, du sagst gerade hier, die Jamaikaner?
Ja, die Jamaikaner, das ist nicht wie beim Bobfahren, dass die hier ganz hinten mitmischen, sondern da sind die eher ganz vorne dabei. Ja. Die wissen auch, wie Long-Run-Schießen funktioniert.
Hammer. Also nicht nur Kiffen und Peace alles und so.
Ja, zwischendurch tut ja mal.
Wir müssen mal die Wumme in die Hand.
Wir müssen mal die Wumme in die Hand.
Das ist immer das dann, das kommt auch hier vor, if I am guilty, I will pay. Ja? Also wenn ich wirklich schuldig bin, dann werde ich auch dafür bezahlen, aber er fühlt sich nicht schuldig. Ja? Das ist halt die Geschichte da. Ja? Jetzt hast du gerade, wir müssen ja jetzt mal Fernsehen für die Ohren machen.
Ja,
du hast stimmt. Ja da eine Karte jetzt dabei, Markus, die du mir gerade gezeigt hast. Jetzt erklär mal bitte, was auf der Karte drauf ist, weil die ist wichtig, wenn du schießt. Ne?
Genau, also das Long-Range-Schießen an sich, ich meine, das Schießen auf die Scheibe an sich, wenn null Wind gehen würde, wäre jetzt nicht das große Thema. Das würde man da auch ohne Probleme treffen, wenn man weiß, wie das Schießen insgesamt funktioniert. Das Problem beim Long-Range-Schießen oder die Herausforderung beim Long-Range-Schießen ist eigentlich die Beherrschung des Windes.
Ja, ja, das ist klar.
Dass man das irgendwie hinkriegt, weil der Wind doch einen wahnsinnigen Einfluss auf das Geschoss nimmt, ja, auch wenn es wahnsinnig schnell ist, ja, mit ungefähr 900 Metern pro Sekunde startet das Geschoss.
Das heißt, in der Sekunde ist es ungefähr dort. Nee, startet es nur.
Ja, es startet mit der Geschwindigkeit, brauchen tut es knapp 2 Sekunden.
Okay.
Ja, die Geschwindigkeit wird natürlich weniger und so weiter. Und das ist ungefähr 2 Sekunden unterwegs und der Einfluss des Windes spielt schon eine große Rolle. Und ich habe jetzt mal die 1000-Yard-Karte rausgesucht. Man hat dort quasi, das ist, also Long Range wird mit einem bestimmten Geschossgewicht geschossen in unserer Klasse. Also mit 10 Gramm geschossen dürfen wir schießen und müssen wir auch schießen. Da gibt es gar keine Abweichung. Und das ist das Kaliber 308. Ja, 7,62 mal 51, auch ein typisches Jagdkaliber eigentlich in Deutschland. Also wir können auch keine Exoten oder irgendwas, ne? Das ist ein ganz normales, auch herkömmliches Jagdkaliber. Damit schießen wir dann also und wie gesagt, die Herausforderung ist der Wind. Man hat dort Windfahnen auf dem ganzen Gelände, da stehen ungefähr 10 Fahnen. Ja, und anhand der Fahne muss ich dann beurteilen, mit welcher Geschwindigkeit oder muss ich die Windgeschwindigkeit abschätzen. Da habe ich Abbildungen auf der Karte drauf, 5 unterschiedliche, die mir dann 5 Kategorien Wind gibt, von 4 Meilen pro Stunde bis 20 Meilen pro Stunde ungefähr. Und dann je nachdem, aus welcher Uhrzeit der Wind noch kommt, aus meiner Sicht gesehen, ja, da gibt es dann die Einteilung immer so stundenweise oder 2-stundenweise. Und dann wird das bei uns gemessen in Winkelminuten. Ja, meine Schülerinnen und Schüler werden sich jetzt schon freuen, weil in der 9. Klasse werden wir darüber auch mal reden, was eine Winkelminute eigentlich bedeutet. Eine Winkelminute in Grad, ja, wenn man sich vorstellen kann, Grad, damit kann man ja vielleicht noch was anfangen, oder ein Kreis hat 360 Grad. Und eine Winkelminute ist ein 1/60 eines Grades.
Okay.
Ja, und wenn man das ausrechnet, müssen wir nicht philosophieren, können wir eine ganze Stunde drüber reden, wie das funktioniert, aber auf 1000 Yard ist eine Winkelminute eine Abweichung von ungefähr 29 Zentimetern.
Ja.
So, das heißt also, wenn ich nehme jetzt mal die ganz rechte untere Ecke, das heißt Starkwind, ich habe 20 Minuten Wind, das heißt 20 Meilen pro Stunde ungefähr.
Ja.
Wind heißt 20 Winkelminuten Abweichung, 20 mal 30 Zentimeter sind 6 Meter.
6 Meter, das ist ein Haufen
Wind. Das heißt, mein Geschoss weicht auf 1000 Yards hinten 6 Meter von meinem Ziel weg.
Alter.
So, das heißt, wenn ich die Optik nicht einstellen würde, dann würde ich 6 Meter am Ziel vorbeischießen.
Das heißt, die nächste Scheibe treffen.
Nicht nur die nächste, sondern die übernächste.
Okay, ja, ja.
So, das ist am Ende eigentlich die wirkliche Herausforderung beim Long-Range-Schießen, das immer hinzukriegen und das macht wahnsinnigen Spaß. Und wenn man wirklich mal 20 Minuten auf der Uhr hat und trifft dann dieses V-Bull,
das ist geil. Das ist schon cool, das glaube ich, Aber gibt es auch, sagen wir mal, die frustrierende Variante, dass man sagt, das Wetter ist heute so kacke, dass es fast nicht möglich ist oder so, oder wird es dann auch abgebrochen oder so? Oder?
Also es gibt natürlich Windverhältnisse, wenn es dann über die 20 Minuten hinausgeht, weil die, wie gesagt, die Scheiben sind ja wahnsinnig groß. wenn der Wind dann angreift und dann ist das schon vorgekommen, dass sie abbrechen sogar. Ne? Und da stehen ja Leute hinten, die werden also eingezogen nach unten, die Scheiben. Und das ist natürlich auch gefährlich für die Leute, die da hinten arbeiten und ziehen müssen. Und dann wird auch abgebrochen. Okay. Ja, aber ansonsten, also Niederschlag war eigentlich noch nie ein Thema. Ja? Auch wenn der Regen von vorne kommt, es wird gekämpft.
Ja, ist cool. Ja, genau. Sehr schön. Jetzt vielleicht noch eins. Du brauchst ja als Grundvoraussetzung nicht nur das Equipment und so weiter, aber du musst es ja auch genehmigen lassen. Das heißt, du brauchst einen Waffenschein, oder?
Genau, also eine Waffenbesitzkarte als Sportschütze. Ja. Waffenschein heißt ja, ich darf die Waffe, dürfte die auch tragen.
Ja, hast du aber jetzt nicht dabei.
Wir haben, darf ich ja nicht, ich habe ja keinen Waffenschein, ne? Ich habe nur eine Waffenbesitzkarte.
Wir haben aber zwei Nerfs auf dem Bild
heute. Genau, ja. Die sind aber legitimiert.
Ja, die sind legitimiert, ja. Von meinem Sohn.
Ja. Genau, richtig. Und, man braucht halt eine Waffenbesitzkarte, wo die Waffen eingetragen sind und damit habe ich die Erlaubnis, dann quasi die Waffen von zu Hause zum Schießstand zu fahren.
Ja.
So eine Waffenbesitzkarte kann man irgendwann, also gibt eine gewisse Sachkunde, die man ablegen muss. So ein Sachkundekurs dauert ungefähr ein Vierteljahr. Je nachdem, wie intensiv man das auch macht, gibt es auch sicherlich unterschiedliche Angebote. Wenn man im Schützenverein Mitglied ist, mittlerweile die Regularien sind immer strenger geworden, ist es glaube ich so, dass man Minimum ein Jahr Mitglied sein muss. In einem Schützenverein muss regelmäßig Minimum ein- oder zweimal im Monat einen Schießnachweis erbringen gegenüber der Behörde. Wenn man das dann gemacht hat, dann hat man die Möglichkeit, einen Sachkundelehrgang zu beantragen. Den kriegt man dann genehmigt. Da macht man ein halbes Jahr oder ein Vierteljahr diesen Sachkundelehrgang. Und danach, wenn der mit nach Prüfung bestanden wurde, dann hat man quasi die Möglichkeit, sich eine solche Waffenbesitzkarte ausstellen zu lassen.
Ja, okay. Ja.
Und mit dieser Waffenbesitzkarte darf man dann, je nach Verband, wo man aktiv ist, solche Waffen erwerben, die dort in dem Verband quasi aktiv bei Wettkämpfen benutzt werden darf. Also man kann nicht alles Mögliche kaufen, sondern auch nur das, was der Sportordnung des jeweiligen Verbandes unterliegt.
Genau, das ist klar. Genau. Ja, ist vorgegeben. Ja.
Anzahl ist da auch vorgegeben und.
Genau, klar,
solche Sachen.
Aber reguliert. Aber kriegt man hin, oder?
Kriegt man hin, ist aber ein bisschen zeitintensiv.
Ja. Ja, das wird schon sein. Aber die Zeit, wir kommen dann, also nach dem nächsten Song kommen wir nicht nur auf die Zeit, sondern es wird ja wahrscheinlich ein bisschen Geld kosten, das Ganze. Ne?
Genau.
Also das, aber davor machen wir einen Song von einem, den ich schon ein paar Mal hier erwähnt habe, nämlich Steve Earle, der wirklich einer für mich der ganz großen Helden ist, der so ein bisschen Country-Rock macht. Und da kommen jetzt die Waffen wieder nicht gut weg. Und er sagt in dem Song, dass die Waffe ist die rechte Hand des Teufels, the devil's right hand. Aber der Steve Earle, das ist wirklich einer meiner Favorites. Ja? Richtig geile Mucke. The Devil's Right Hand, Steve Earle, wurde auch gecovert von Johnny Cash. Die zwei haben sich auch miteinander verstanden.
Is a pistol, is a devil's right hand.
Ja, das geht dann ganz noch ein bisschen weiter. Zum Schluss bringt er dann einen um und er sagt, ich weiß nicht, das war die rechte Hand des Teufels. Ja, das hat ja meine Mama schon gesagt und so. Ja, na gut, klassisch, aber du hörst ja gerne mal einen Country-Song. Also ich finde den, ja, der hat ja was. Ja, ist wirklich super. Ja, Steve Earle, The Devil's Right Hand. Was kosten jetzt so die Devil's Right Hand? Weil, also, ich muss nicht genau sagen, aber es kommt schon was zusammen, oder?
Da
also,
kommt schon was zusammen, mein Equipment. Ja, man braucht natürlich, die Waffe ist das eine und dann natürlich das ganze Equipment rundherum. Ja. Aber ich sag mal, 2.500, 3.000 Euro nach oben, keine Grenzen.
Nach oben ist nie eine Grenze.
Nach oben, ne? Hat man nie eine Grenze bei solchen Sachen. Ja. Da fängt es an. Dann Equipment, man braucht eine Schießjacke extra. Ja. Das sind extra angefertigte Sachen, die sehr, sehr stabil sind. Aus Leinen und Leder werden die gefertigt. Dann brauchen wir eine Optik, also zum Nachschauen auf das Ziel, ja, quasi ein Okular oder ein Objektiv, Spektiv. Solche Sachen, eine Schießmatte.
Ja, und du brauchst aber, das hast du mir auch erzählt, du brauchst ja einen Schrank daheim, ne? Kannst du jetzt
die
IKEA-Kommode rein?
Nee, die Zeiten sind vorbei, dass man das mal irgendwie im Kleiderschrank hinter den T-Shirts verstecken durfte. Ja. Mittlerweile gibt es da Vorschriften, wenn man sich jetzt was Neues kauft, dann muss man eine bestimmte Sicherheitsklasse kaufen. Natürlich, ist ja auch richtig so. Ich meine, ja, Sicherheit geht da vor, ohne Frage. Ne? Munition muss verschlossen werden, die Waffen müssen verschlossen werden, sodass auch keiner mehr drankommt.
Aber was, das habe ich wirklich nicht gewusst, hast du aber vorhin mir mal gesagt, wobei wir eigentlich zuvor gar nicht so viel gesprochen haben darüber, aber du machst deine Munition, kannst das selber machen.
Ne? Genau, ich darf meine Munition auch selber machen.
Ich das bin weiß quasi jetzt nicht wie.
Sogenannter Wiederlader. Ja. Man darf dann quasi so ein Sprengstofferlaubnis nach Sprengstoffgesetz § 27 erwerben, dass man also das Komplizierte dabei ist eigentlich nur der Erwerb des Pulvers, also des Treibladungspulvers. Das ist also kein Schwarzpulver, was wir schießen, was immer so gedacht wird, sondern es ist NC-Pulver, Nitroglycerin-Basis.
Wo kriegst du das her?
Beim Nitroglycerin-Händler.
Deines Vertrauens.
Meines Vertrauens, ja, natürlich. Nein, da gibt es natürlich Sprengstoffhändler, die das haben, also solche Pyrotechniker, die Pyrotechnik verkaufen. Die verkaufen meistens auch solche Sachen mit. Und wie gesagt, unterscheidet sich schon wesentlich vom Schwarzpulver. Schwarzpulver ist auch viel gefährlicher eigentlich. Ne?
Okay.
Gibt es ja auch Vorderladerschützen, die vorne das Zeug immer noch reinstopfen. Sowas gibt es ja auch. Genau, und das ist eigentlich das einzige Problem. Oder was heißt das Problem? Das ist, dafür muss ich eine Lizenz machen. Das heißt auch einen Lehrgang dafür machen, eine Prüfung ablegen und sowas, dass man sowas erwerben kann. Und dann Hülsen braucht man. Dann braucht man hinten das Zündhütchen, was quasi das Pulver anzündet und dann vorne das Geschoss, was auf die Hülse draufkommt. Die Hülse kann man mehrfach verwenden.
Ja, okay.
Genau, Zündhütchen ist einmal Produkt, Pulver, klar, ne, das verbrennt ja. Und das Geschoss fliegt nach vorne. Das kann man nicht wieder einsammeln.
Das kann man nicht. Das
ist natürlich dann deformiert, wenn es vorne angekommen ist. Genau. Das heißt, drei Komponenten muss ich ständig nachkaufen und so eine Hülse, die kann ich sehr, sehr oft verwenden. Ja, 30, 40 Mal.
Aber das ist ja cool. Ich hätte nie gedacht, dass man das selber dann zusammenbaut.
Ja, das ist auch eine Philosophie für sich. Da gibt's extra Computerprogramme, wo man dann die tausenden Pulversorten drin hat und dann genau eingeben kann, was möchte ich haben, was ist mein Geschossgewicht, was ist mein Kaliber. Dann sagt einem das Ding, was ich eigentlich laden darf, was für Pulver man auch laden darf. Da gibt's auch unterschiedliche Sorten. Ja, Gewehrpulver ist was anderes wie Pistolenpulver, ganz andere Anzündzeiten und das ist also... Kann man auch Bücher drüber lesen, auf jeden Fall erstmal.
Ja. Und was machst du lieber? Also nimmst du lieber dein eigenes Zeug, das du selber zusammengebaut hast?
Natürlich, ja, man nimmt immer lieber sein eigenes. Da weiß man, was man getan hat und wie es funktioniert. Es gibt natürlich auch Wettkämpfe, wie das Imperial Meeting, von dem wir vorhin gesprochen haben. Dort kriegt man quasi gestellte Munition. Man kann sich so vorstellen, eine große Kiste. Jeder, der kommt, greift rein und schießt mit derselben Sorte Munition. Genau, das ist aber halt so.
Ne? Ja, okay.
Das
weiß man vorher.
Genau, und dann ist es auch in Ordnung.
Ja, aber das ist, ich glaube, da kommen wir jetzt drauf, im Prinzip bei jedem Hobby so, das geht ja hier schon bei meinem Podcast los oder so, ne? Wenn du irgendwann machst du das ein bisschen mehr und fuchst dich da ein bisschen mehr in die Materie rein und sagst, boah, das brauche ich immer ein bisschen besseres Equipment, was weiß ich. Oder der Matthias Grimmer, der auch demnächst wieder kommt, der mit die Rätselfrage beantwortet, der ist ja Fliegenfischer. Da gibt's ja, das ist ja Wahnsinn, was die da für Tutorials und was weiß ich haben, was sie da jedes Mal Neues sich einfallen lassen, wie man es am besten macht und zu welcher Tages-Nacht-Zeit man das macht und so. Na klar, also ein Hobby, deswegen ist es
ja auch so. Ja. Ich meine, wir, das machen alle bei uns, laden ihre Munition selber wieder, da kannst du Fachgespräche führen, Nächte kannst du da super verbringen. Ja, das ist aber, das macht ja auch Spaß.
Ja, das ist ja genau das.
Tüfteln und machen und tun. Irgendwann, da gibt es auch Spezialisten, die können die Finger nicht davon lassen, die tüfteln immer. Ich bin kein Tüftler. Wenn ich was gefunden habe, wo ich weiß, es funktioniert, das ist solide, dann weiß ich, was ich zu tun habe und das tue ich dann auch die nächsten 10 Jahre.
Okay.
Bis eine neue Kanone kommt, die man dann wieder neu testen muss.
Das ist klar. Okay, cool. Jetzt ein Song. Der ist, glaube ich, wirklich der bekannteste heute nach dem ersten 21 Guns. Oh Gott, das habe ich ganz vergessen, die 21 Guns. Wo kommt es her? Tatsächlich vom 21 Gun Salute. Also wenn einer im Krieg gefallen wird und wenn dem die Ehre erwiesen wird, dann bekommt er praktisch einen Salut mit 21 Schüssen. Da kommt das her bei dem Song. Und der nächste, das wollte ich ihm sagen, ist der bekannteste eigentlich, der heute auftaucht, nämlich was von Nirvana. Und tatsächlich wurde hier noch nie Nirvana gespielt. In diesem Podcast, jetzt in der 107. Sendung kommt hier Nirvana. Und in dem Kurt Cobain sagt, I swear that I don't have a gun, come as you are. Fact am Rande bei dem Song, dieses Riff, das ist original übernommen von einem Song von Killing Joke, glaube ich, der heißt 80s und da hat der Kurt Cobain auch selber schon gewusst, boah, das hat er komplett übernommen. Und am Anfang haben die noch gesagt, ey Kurt, das Ding ist nicht von dir, das kommt von uns, aber die haben sich dann, ich glaube sogar noch in der Zeit, dass der Kurt Cobain noch gelebt hat, schon darauf geeinigt, dass das dann schon irgendwie in Ordnung ist oder so. Aber man lässt sich halt inspirieren bei solchen Songs, ne? Guter Song, muss man sagen, also vielleicht ich weiß auch nicht, Nirvana ist für mich auch so ein bisschen in einer gewissen Zeit drin, deswegen höre ich das selber nicht mehr so wahnsinnig oft, aber das ist natürlich schon ein Klassiker, kann man sagen. Ja. So, Markus.
Ich hätte noch ein kleines Anekdötchen zum Wiederladen.
Ja.
Beziehungsweise zum Equipment.
Ja.
Also als Wiederlader hat man natürlich auch einfach leere Hülsen. Ja. Das ist ja nichts, das kann man auch so erwerben, da braucht man keine Lizenz dafür, das ist einfach nur ein Stück Messing. Und meine Frau hat mich mal gefragt, ja, meine Frau, die Mary.
Ja, die war auch schon hier,
ja,
schon
zweimal. War ja schon zweimal hier, genau. Und ist ja auch Lehrerin bei uns am Otto-Hahn-Gymnasium, ja. Und macht auch mit dem Stefan zusammen das Theater.
Ja.
Und hat mal ein Theaterstück aufgeführt und wollte einfach für die Deko zwei Hülsen haben. Ich sage, ja, kein Thema, nimmst du mit. Und hat es auch mitgenommen, hingelegt. Irgendwann abends dann in die Handtasche geschmissen und Monate später, ja, stand dann eine Fahrt nach Berlin an mit den Schülern, ja, und dann Bundestag. Besuch, ja. Also ich weiß nicht, war es glaube ich sogar das Auswärtige Amt. Dann Besuch im Auswärtigen Amt, die Schüler, ja, lasst ja alles zu Hause und eure Hirschfänger, ne, aus der Oberpfalz, die lasst ihr bitte dort, wo sie hingehören, nämlich im Zimmer oder in der Blabla, ja, ja, alles gut, die Schüler alle durch. Ja, meine Frau, die Letzte, die durch die Kontrolle gehen musste, und dann wurden da die Personen da in der Kontrolle schon nervös. Oh, da sind Patronen, und die Schüler schon hellhörig geworden. Patronen in der Tasche der Lehrerin. Ja, es hat sich dann rausgestellt, dass es natürlich nur die Hülsen waren, aber es ist natürlich dann. Aber
ich habe so eine kalte Geschichte.
Ja.
Und in Berlin fällt mir ein, das war eine meiner ersten Berlinfahrten als Lehrer, und da hat der Schülerin auch beim Bundestag die Handschellen dabei gehabt. Da habe ich gesagt, warum um Gottes Willen hast denn du Handschellen dabei? Ich weiß ja nie, wenn ich heute kennenlerne und so. Oh Gott, die war so ehrlich, ne? Aber die wurde auch, ja, die hat ein bisschen Ärger bekommen.
Da ja, war dann auch so, ne?
Hat die Mary die Dinger dabei gehabt.
Ja, war ja nicht schlimm. Ne? Ist nur auf dem Röntgenbild, sieht das erstmal ganz schön doof
aus. Schaut erstmal doof aus, das ist klar. Sehr schön. Das
Gelächter war groß, ja.
Ja, das ist klar. Ja, vor allem, als ausgerechnet die Lehrerin dann hat. Genau. Okay. Ja, du hast ja eine andere Geschichte, die du mir schon mal im Lehrerzimmer erzählt hast, dass du irgendwann mal ziemlich weit schon unterwegs warst und dann gemerkt hast, dass irgendwas gefehlt hat.
Ja. Genau, das war, ich weiß gar nicht, wann das war mal ein Osterwettkampf in England, wo wir hinfahren wollten, und man muss ja, wenn man nach, selbst als England oder Großbritannien noch zur EU gehört hat, es gibt ja den sogenannten europäischen Feuerwaffenpass, ja, da kann ich meine Waffen eintragen lassen und dann kann ich eigentlich in der EU relativ frei reisen mit dem Zeug, wenn ich also irgendwo ein anderes EU-Land zum Wettkampf fahre, ne, dann brauche ich diesen europäischen Feuerwaffenpass und kann dann die Waffen auch mitnehmen und die entsprechende Munition dazu. In England war es dann immer so, dass man da immer nochmal ein extra Permit beantragen musste, jährlich. Das heißt, es ist ein bisschen Papierkrieg vorneweg, man muss dann die Waffen anmelden, das ist aber alles kein Thema. Das kam auch alles rechtzeitig und ich freudig, ja, fahre zu meinen Eltern in Thüringen, weil in Thüringen haben wir uns dann mit ein paar anderen Leuten noch getroffen und sind zusammen dahin gefahren. Und ich weiß nicht, was mir da in den Kopf kam. Ich dachte, jetzt musst du doch nochmal deine Papiere kontrollieren. Und ich mache meine Tasche auf, wo die Papiere drin sind, nehme das Permit und gucke auf das Permit und denke, scheiße, das ist doch das vom letzten Jahr. dann dachte ich, das gibt's doch nicht. Und gesucht und gemacht, nichts gefunden. Ich dachte, du hast das Ding doch gekriegt. So, zu meinen Jungs gefahren, wir haben uns in Erfurt getroffen. Ich sage, Jungs, wir können nicht groß rumtun. Wir fahren jetzt erst nochmal nach Marktredwitz.
Ja.
Sprich, die entgegengesetzte Richtung. Wir wollten ja nach Frankreich zum Hafen. Ja, ja. Quasi, wenn wir mit der Fähre übersetzen. Gut, nach Marktredwitz gefahren. Ich war mir todsicher, das liegt auf diesem Stapel an Position 27. Und ich mache die Position 27 im Stapel auf. Und was ist dort? Kein Permit.
Da
bin ich völlig ausgeflippt. Ja, was machst du dann? Ne?
Ja, ja.
Kein Permit, Waffe eingepackt, Waffe wieder ausgepackt, wieder in den Schrank getan. Drei Kollegen angerufen, gefragt, ob jemand eine Zweitwaffe angemeldet hat. Ja, und hatte ich dann auch das Glück, dass unser Chef aus NRW quasi auch anreiste. Einen Tag später und aber zwei Waffen auf dem Permit stehen hatte. Ich habe gesagt, Udo, pack bitte deine Ersatzwaffe mit ein und dann nehme ich die.
Ja, und wo war das Ding dann?
Ja, auf dem anderen Stapel.
Position.
Den habe ich natürlich nicht durchsucht, als ich dann natürlich wieder zu Hause war, eine Woche später, dann habe ich das
Ding hast auch, schon gefunden.
Habe ich das Ding auch gefunden und da dachte ich, du bist so ein Hornochse. Aber gut, ne, das Position. Passiert da einmal.
Ja.
Und dann jetzt öffnest du die Post, wenn das Permit drin ist, dann tust du es an die Position, wo es hingehört.
Ja. Ja. Das ist aber oft das Allerschlimmste, wenn du denkst, da suche ich mir jetzt eine besonders schlaue Position dafür ein, das Wahnsinn. Ist Wahnsinn.
Wenn du so überzeugt bist, genau zu wissen, wo es ist, und dann ist es dort nicht, das ist irgendwie... Nicht erquicklich, ja.
Nee, ist nicht erquicklich, ist nicht schön. Aber das hat, glaube ich, jeder schon mal erlebt. Schon so kleine Sachen wie ich fahre auf ein Konzert und mir fällt dann irgendwie 5 Kilometer vor dem Konzert ein, dass ich die Karte nicht dabei habe.
Ja.
Dann kannst du entweder zurückfahren oder du sagst gleich, ich schaue, dass ich vor jemand anderem noch eine Karte kriege oder was weiß ich. Aber es hat ja hingehaut. Also ihr wart dann doch.
Ja, es hat dann hingehaut und auch mit der Ersatzwaffe ging es dann trotzdem gut. Und
ja. Das passt. Aber schon ärgerlich.
Ja. Das ist wahnsinnig also ärgerlich. Ja. Ja, ja. Man fährt ja nicht nur irgendwie. Marcel,
ja, ja, genau, das ist ja nicht bloß, ja, genau, das ist dann schon, ist ja schon ordentliche Reise. Genau. Ja. Aber das, die ordentliche Reise macht sie ja auch aus, wahrscheinlich. Das ist natürlich, ja, das hast du ja auch schon gesagt. Ne? Genau. Wenn es dann hier fachsimpeln kannst mit den Jamaikanern.
Ja, das stimmt. Das ist natürlich das Geilste. Das war auch in den USA so am Ende. Wir waren zwar ein recht kleines Team und wir haben auch nicht, also wenn wir dann die Briten angeguckt haben, jeden Morgen, ich meine, da kann man sich auch drüber streiten, ob das Sinn macht oder nicht, die kamen dann mit ihren Physios und haben dann hier
Frühspiel,
ja, ja, das ist schon echt eine Schau, die kamen dann mit ihren Physios und haben dann Aufwärmtraining gemacht.
Ohne Spaß,
ja. Ja, und gemacht und getan und wir, ja, wir durften unser Zeug halt selber dahin schleppen und
ja.
Wobei ich hier sagen muss, dass wir wahnsinnig tolle Unterstützung hatten von meiner Frau und ihrer Schwester. Die haben dann quasi bei uns den Support des deutschen Teams gegeben und haben uns in jeglicher Hinsicht wahnsinnig toll unterstützt.
Okay, ja.
Und wenn sie Zeit hatten und sie haben sich sehr viel Zeit für uns genommen und haben uns da bei vielen Sachen geholfen. Wenn ja, irgendwas zu kaufen war, dann sind sie losgefahren und haben das gemacht und...
Ja, aber es ist trotzdem, ne, auf so internationalen Level brauchst du halt trotzdem...
Genau, ja, wenn da irgendwas ist und wir waren vom Besatzungsfeld so dünn gestrickt, dass alle eigentlich am Schießen waren und am Coachen waren und gar nicht viel,
ja, ja,
viele Leute da waren, die irgendwas hätten machen können und da war das total super.
Das musst du ja auch sagen, wenn es dann jetzt bei diesen, jetzt fällt mir natürlich dann doch immer der Fußball ein, aber wenn die da einen riesen Stab von, was weiß ich, genau, Physios, dann Psychologen und was weiß ich, da ist ja alles dabei, ja? Also ihr müsst ja gar nichts machen, hast einen Koch dabei und ja, was weiß ich alles, ja, dann ist natürlich schon nochmal was anderes, ne?
Genau.
Ist klar. Na gut, jetzt hören wir noch einen Song an. Vorsicht, Leute, Achtung, sage ich immer, Achtung, Rätselfrage. Wir sind natürlich noch nicht am Ende, aber trotzdem hören wir jetzt einen Song von The Jam und um die wird es heute gehen in der Rätselfrage und der Song heißt The Eton Rifles. Wieder was. Waffen. Geil. Fängt schon mal mit einem guten Bass an. Ist nie verkehrt, gell? Da kann man behaupten, von diesem Song, es war der erste richtige Hit für The Jam und die werden nach wie vor riesig verehrt, haben nicht lang existiert, aber der Paul Weller, der alle Songs geschrieben hat, Mastermind dieser Band war, die Band bestand nur aus 3 Leuten, der ist immer noch ganz, ganz groß im Geschäft, für den habe ich auch schon ein bisschen Geschichten erzählt, aber heute soll es in der Rätselfrage dann eben nur um die Band gehen. Ich mag es schon gern, ja, also das ist, ja, von, das ist natürlich urbritisch, das Zeug, hat ja ganz viel immer mit Klassenkampf und so weiter zu tun, aber das ist Was mir auch gefällt, sind natürlich alle wahnsinnig stolz auf diese Bands und so, ja. Und da gibt es Straßennamen, die benannt sind nach Mitgliedern von Bands und so weiter. Das gibt es aber uns selten, ja. Also ich kenne keine Herbert-Grönemeyer-Straße oder irgend sowas, ja. Aber ich weiß, in Liverpool wurde der Flughafen nach John Lennon benannt oder sowas. Ne? Das ist schon, die mögen das halt. The Eton Rifles, ja, Rifles werden gemacht vom Büchsenmacher. Und das ist ja cool. Also ich kenne deinen Bruder jetzt nur vom Sehen, weil wir waren auf eurer Hochzeit und da hast du mir, also habe ich den nur gesehen, halt dein Bruder, aber dein Bruder, der lebt in Amerika und ist Büchsenmacher. Genau. Erzählst du mal bitte, wie man da drauf kommt, Büchsenmacher zu werden. Also du selber bist es ja nicht, ja, aber trotzdem, du weißt ja ein bisschen was, ne, genau, wenn das dein Bruder macht. Ne?
Also mein Bruder hat es dahin verschlagen, natürlich 10. Klasse Abschluss gemacht und dann natürlich was Handwerkliches wollte er lernen, der Ofensetzer hat ihn abgelehnt. Der Prothesenbauer hat ihn abgelehnt, obwohl er halbwegs geradeaus feilen konnte. Ja, und dann, ich weiß gar nicht, wie er drauf gekommen ist. Mein Vater hat wahrscheinlich auch noch ein bisschen mit überlegt. Und dann hieß es, ja, da gibt es ja die Büchsenmacher-Fachschule in Suhl. Das ist die einzige deutsche Büchsenmacher-Fachschule, die es überhaupt gibt. Und das heißt, man genießt dort quasi eine schulische Ausbildung ohne Betrieb.
Okay.
Es ist rein schulisch und natürlich fachlich hat man natürlich die Lehrer dort, die einem das dann praktisch auch beibringen, aber man hat keinen Betrieb im Hintergrund. Das kann ja gut oder schlecht sein, ne, kann man sich darüber streiten, aber am Ende sind die Leute, die da ausgebildet werden, auch sehr gefragte Leute deutschlandweit gesehen, was das Büchsenmachertum angeht.
Das wird so sein.
Ja. 15 bis 18 oder 20 Leute im Jahr, die da ausgebildet werden, ja. Und dann, genau, das war der Weg meines Bruders, den ist er dann auch beschritten, ne, hat dann quasi dort seinen Abschluss gemacht, der auch ganz gut war und hat dann, man halte sich fest, Zivildienst gemacht.
Okay. Das hat er in die Begründung reingeschrieben, oder? Da muss man
doch. Ja, natürlich, ja, kann er sich mit sich vereinbaren. Ja,
okay.
Das hat auch funktioniert. Gut, ist ja auch egal. Ne? Zumindest war er dann, hat dann in einer Behindertenwerkstatt gearbeitet, hat noch wahnsinnig viel Spaß gemacht insgesamt. Und nach 3 Monaten Zivildienst kam dann das Angebot von seinem ehemaligen Lehrer aus der Büchsenmacherschule. Da hat er gesagt, hör mal zu, ich habe ein Angebot für dich. Die Firma Krieghoff, sesshaft in Ulm, bauen Jagdflinten, Jagdbüchsen und Schrotflinten fürs sportliche und jagdliche Schießen. Die suchen Leute. Ja, die suchen Leute für Amerika. Die haben also quasi der Chef ist, der die Firma in Ulm mit aufgebaut hat, ist dann selber irgendwann in die USA gegangen und hat Anfang der 90er Jahre dort quasi Krieghoff International gegründet und hat dann dort quasi die Krieghoff-Filiale genau eröffnet und irgendwann im Jahr 2004 war das bei meinem Bruder oder 2003 kam dann die Anfrage beziehungsweise kam das Angebot und ja, da hat er Probe gearbeitet in Ulm, 6 Wochen oder hat Probe gearbeitet, ja, und dann wollten sie ihn haben und er war 19.
Ja. Ah ja.
So ungefähr witzig, ja, hey, klar, ich gehe nach Amerika. Passt schon.
Ja.
So, dann 6 Wochen Probearbeit und dann war es tatsächlich so. Ja. Irgendwann im Februar stand dann der Flieger da und sie ist, alles klar, der Kleine geht nach Amerika.
Ja, schon der kleine Bruder, ne?
Also ja, der 5 Jahre jünger.
5 Jahre jünger, genau.
Okay. 84er Jahrgang.
Ja.
Und dann geht der echt in die USA. Das war echt der Hammer. Der hat zwar in Englisch irgendwie mal einen Schulabschluss gemacht, aber er und Englisch waren auch keine guten Freunde. Ja. Ja. Aber er hat sich da durchgewurschtelt und jetzt, naja, das sind jetzt fast 20 Jahre,
ja,
wo er schon drüben ist. Ja,
ist sesshaft, hat er
Frau. Ist sesshaft. Genau, hat geheiratet, hat jetzt eine Green Card bekommen.
Genau.
Ansonsten vorher ging es um das Arbeitsvisum.
Ja, und genau, wird da auch bleiben, oder?
Ja, klar. Ja.
Und wo ist er?
Ostküste.
Ostküste.
Pennsylvania.
Genau.
Bei Philadelphia, zwischen Philadelphia und New York.
Ja.
Ganz ländlich, mitten im Wald.
Okay.
3 Hektar Land rundherum und sonst nichts.
Wow. Ah ja, okay.
Rehe, Bäume und ein Haus.
Ja, echt? Ja, ja.
Ja. Cool. Das ist wirklich so. Da machst du erst mal das Licht aus und es ist dunkel wie im Kuharsch.
Echt?
Ja. Das kennt man bei uns ja gar nicht mehr.
Nee, nee, das ist
klar. Wenn du jetzt hier irgendwie...
Ja, das ist...
Na, aber dort ist wirklich so. Du machst das Licht aus und es ist einfach dunkel. Ja. Das ist schon toll. Also das ist das, was er auch will.
Also okay, ihm taugt das. Ja, genau. Okay. Aber du besuchst ihn auch schon, ne?
Also ja, zu Studentenzeiten war ich eigentlich regelmäßig dort, einmal im Jahr. Da habe ich quasi meine Semesterferien verbracht und ja, jetzt sehen wir uns schon alle 2 Jahre mal so.
Ja,
jetzt Pandemie jetzt natürlich nicht zugelassen.
Das ist klar.
Und wir waren zum Glück nochmal zum Jahreswechsel 2019-2020. War ich mit meiner Frau nochmal dort und haben Silvester dort verbracht und sowas. Genau, und ansonsten Sonntag 15 Uhr ist unsere Telefonierzeit.
Ah, okay. Alles klar. Das ist
so eine feste Zeit.
Das ist bei ihm dann ganz früh.
Das ist genau, es ist 9 Uhr morgens.
9 Uhr morgens, genau. Ja, okay.
Genau. Ja, und da ist dann seit 20 Jahren bei der Firma, hat sich da auch schön nach oben gearbeitet und passt. Also
gut, der Bedarf wird da trotzdem noch höher sein.
Ja, das ist die Firma Kiekhoff an sich, die steht natürlich auch für Qualität. Das ist jetzt irgendwie kein Rauditum und auch keine irgendwie Schnellfeuergewehre oder was man USA denkt. Das sind alles hochwertige Waffen, wo die für die Jagd genutzt werden oder auch fürs sportliche Tontaubenschießen, was man vielleicht auch von den Olympischen Spielen noch kennt. Trap und Skeet schießen. Und ja, da kostet du nicht hoch, finde ich. Die kannst du schon mal schnell so zwischen, also Minimum 8.000, 15.000, 20.000, 100.000 Dollar Waffen haben die auch. Gun of the Year gibt es ja jedes Jahr. Die wird von irgendeinem Supergraveur noch verfeinert. Die kostet mal schnell 120.000 Dollar.
Alter Schwede. Ja.
Das ist dann schon, ich meine, das ist der andere Wahnsinn. Ja, das ist, aber in den USA funktioniert das halt.
Das ist klar. Da kriegst du ja einen Mercedes AMG dafür.
Das stimmt, ja. Aber wer war schon ein Mercedes AMG?
Kein Mensch. Machen wir noch einen Song. Jetzt machen wir muss A sein, logischerweise. Du suchst das jetzt raus, weil das ist jetzt der vorletzte. Entweder machen wir AC/DC oder wir machen den von Rodney Atkins. Sagst du. Weil AC/DC Shoot to Thrill kennt jetzt wirklich jeder. Und wir machen mal, weil der Marco sagt gerne mal einen Country-Song hört, Rodney Atkins, Cleaning This Gun. Come on in, boy.
Auch ein ganz wichtiges Thema, Waffen reinigen.
Ja, da können wir ja auch gleich noch drauf kommen. The Declaration of Independence. Think I could tell you that first sentence, but then I'm lost. I can't begin to count the theories I've had pounded in my head that I forgot. I don't remember all that Spanish or the Gettysburg Address, but there is one speech from high school I'll never forget. Come on in, boy, sit on down and tell me about yourself. So you like my daughter, do you now? Yeah, we think she's something else. She's her daddy's girl, her mama's world. She deserves respect, that's what she'll get. Ain't it, son? They all run along and have some fun. I'll see you when you get back. Bet I'll be up all night, still cleaning this gun. Well, now that I'm a father, bloß ganz kurz, weil der Bruder ja wahrscheinlich dann noch ein bisschen näher dran ist, steht ja auch so Country-Mucke oder weiß das gar nicht so?
Nee, eigentlich nicht so.
Nicht so. Okay. Trotzdem, Cleaning this Gun. die Pflege der Waffe spielt schon große Rolle,
oder? Auf jeden Fall.
Ja.
Ist ja auch nicht ganz billig. Von daher.
Ja, genau.
Also muss man schon zusehen. Erstens natürlich, das Ding soll nicht kaputt gehen. Ne? Ja. Das ist das eine und das andere. Die Treffergenauigkeit nimmt auch ab.
Nimmt schon ab, ja. Okay. Ja,
dann könnt ihr zwar sagen, gibt es auch viele, die sagen, ja, was für ein Blödsinn. Ja? Aber es ist einfach so. Und am Ende, wir haben das kennengelernt 2019, hat man die Gelegenheit oder auch die, sag ich mal, den Glücksfall, eine Australierin an unserer Seite zu haben im deutschen Team. Die hat deutsche Wurzeln. Und dann darf die quasi uns auch unterstützen. Die hat uns dann auch mitgecoacht im Team. Ne, und wir hatten dann auch, waren auch relativ erfolgreich, haben dann den sogenannten Overseas gewonnen. Das heißt, da schießen alle Mannschaften mit, die nicht Großbritannien angehörig sind. Das heißt, Großbritannien durfte nicht mitmachen.
Das ist wie wenn es bei der Bundesliga Bayern München rauslässt.
Richtig, genau. Also. Ja, so ungefähr. So, und da gibt es auch eine kleine Junior-Wertung. Das sind dann solche Mannschaften, die jetzt nicht in der Lage sind, irgendwie ein 12er oder 16er Team zu stellen, sondern das waren dann kleine Teams. Da hatten wir zwei Vierer-Teams und mit ihrer Unterstützung haben wir da wirklich diesen Junior-Overseas gewonnen. Unter anderem muss man sagen, das waren 7 Mannschaften oder 8 Mannschaften am Start, unter anderem auch Neuseeland, die letztes Jahr die letzte Weltmeisterschaft ausgerichtet haben.
Ja, okay.
Das war knapp gewonnen, aber gewonnen. Und die hat uns immer gesagt, Leute, ihr müsst eure
Waffen
ordentlich putzen. Ja. Wer das nicht tut, fliegt raus. Das war so ihre Ansage. Und es ist auch wirklich so, ich meine, erstens, klar, es hält das Equipment einfach sauber und fit. Und zweitens ist es auch so ein bisschen hinten raus, so ein, na, wie sagt man, das ist so eine Routine, ne, die man dann auch entwickelt.
Das ist schon klar. Und ist es nicht auch so, dass du dich dann noch mehr mit der Technik von dem Ding auseinandersetzt, wenn du genau weißt, wo du da hinlangen musst?
Natürlich, das ist ja auch nicht so, ne, man nimmt ja auch nicht irgendwie herkömmliches Öl, um das, genau. Ne, was viele immer denken, man nimmt einfach ein bisschen Öl und durch.
Mazola-Keim.
Wird ja auch sehr teuer, das Zeug. Ja. Nee, da gibt es schon verschiedenste Chemikalien, die dann alles Mögliche rausputzen. Also einmal die Geschosse sind ja kupferbeschichtet. Ja, ja. Den Kupfer muss man rausputzen. Dann den Verbrennungsrückstand, was da alles entsteht. Ne? Das kristallisiert sich ja richtig aus, das Pulver im Lauf. Da braucht man wieder eine andere Chemikalie und solche Geschichten. Also das ist schon auch ein bisschen eine Philosophie.
Ja, jo, das macht
der ganze Kram. Aber am Ende gehört auch das dazu. Ja, und ja. Zum abendlichen Bier dann.
Genau.
Putzen. Und den dummen Genöle, was man da dann miteinander so treibt, ja, genau. Im Camp.
Ja, aber das ist eben das Tolle. Und deswegen auch, weil wir jetzt ja schon bald Richtung Ende kommen, das ist echt der Hammer. Also das sind Sachen, die, glaube ich, jetzt keiner von meinen Hörern so irgendwie auf dem Schirm gehabt hat. Ja, aber das, was das alles beinhaltet, ist super, Markus. Ja. Trotzdem war das jetzt der vorletzte Song. Was kommt denn vor dem letzten Song?
Ja, was kommt vor dem letzten Song? Ja, die Rätselfrage.
Die Rätselfrage, so ist es. Ich werde mich erstmal bedanken bei allen, die Rätselfrage beantwortet haben. Und zwar war das natürlich der Matthias 1 wie immer. Und das kann ich jetzt mal sagen, der Matthias 1 war der Einzige, der genau die richtige Antwort auf alle 3 Fragen hatte. Das werde ich gleich sagen. Der Manuel hat es beantwortet. Der Axel hat es beantwortet. Wie immer wunderbar von euch. Die Julia, die jetzt ganz neu dabei ist, du kennst die Julia auch. Die Julia, bei der muss ich nochmal ganz liebe Grüße raushauen, weil die Julia wirklich ein wunderbares Bild auch gemacht hat von der letzten Sendung. Das ist echt der Hammer und die wird auch jetzt ist beauftragt, ein neues Logo zu entwerfen für Pittys Podcast.
Das kann ja nur gut werden.
Es kann nur gut werden. Es geht gar nicht anders. Also Julia hat es beantwortet und der Mich hat es auch beantwortet, was mich wie immer sehr freut. So, jetzt ging es um die Band Aerosmith. Und die Band Aerosmith, der erste Teil der Frage war, wie die zwei, der Steven Tyler und der Joe Perry, sich genannt hatten. Und das waren die Toxic Twins in Anlehnung an die Glimmer Twins, Mick Jagger und Keith Richards. Und die Toxic Twins deswegen, weil sie so viel Drogen eingefahren haben. Ja? Zweiter Teil der Rätselfrage: auf dem Albumcover von Get a Grip ist zu sehen ein Kuhäuter, das gepierst ist. Und noch besser, der Song Get a Grip beginnt mit einem herzhaften Rülpser. Ja? Axel hat geschrieben, man könnte meinen, am Anfang rülpst ein Pitterling. Sehr schön. Und der erste Top 40 Hit war, habe ich eigentlich gedacht, Sweet Emotion, den ich auch gespielt habe mit Florian Küfner. Und der Song Dream On war erst bei seiner zweiten Veröffentlichung 1976 ein Top 40 Hit. Also es war wirklich Sweet Emotion. Diese Antworten stimmen alle, aber der Matthias 1 hat recht, alle Fragen zu Aerosmith können nur eine Antwort haben, nämlich Liv Tyler. Also Matthias hat geschrieben, Antwort auf die erste Frage Liv Tyler, zweite Frage immer Liv Tyler. Ja, die Liv Tyler ist diese wirklich sehr hübsche Tochter von Steven Tyler, die da Schauspielerin ist. Wobei, ich würde noch ein bisschen differenzieren. Ich würde sagen, es gibt eigentlich 2 Antworten auf Aerosmith-Fragen. Die eine ist Liv Tyler, die andere ist Alicia Silverstone. Die kommt nämlich an zum Video vor. Ist auch ganz gut. Aber gut, da können wir noch mal drüber streiten. Ja? Alles klar, das war jetzt die Rätselfrage vom letzten Mal. Jetzt kommt die neue Rätselfrage. Markus, bitte erzähl mal.
Okay, jetzt kommt die neue Rätselfrage. Es geht um The Jam und Paul Weller. Erste Frage, warum heißt The Jam The Jam?
Genau.
Ja, das heißt also, warum nennt sich die Band so. Zweite Frage, welchen Titel hat Paul Weller in den 90ern von Musikern erhalten? Und die dritte Frage, ja, wegen dem Song, den wir vorhin gehört haben, Sea Eaton Rifles, hatte Paul eine Auseinandersetzung mit einem britischen Premierminister. Was war die Hintergrundgeschichte dazu?
Genau. Das finde ich eigentlich sehr interessant. Und außerdem muss man ein bisschen differenziert aussehen, denke ich. Ne? Okay, super, Markus. Ja, das war es jetzt im Prinzip schon. Jetzt spielen wir noch einen deutschen Song. Das ist immer, das hört bei mir immer mit einem deutschen Song auf. Und zwar, das ist ein wunderbarer Song von der wunderbaren Band Sonderschule.
Das ist genau unser Thema.
Das ist unser Ding. Aber das ist schon allein der Titel Sonderschule. Ja. Und der Song heißt Waffenschein bei Aldi. Da hören wir jetzt erst nochmal rein.
Ich war mal kleiner, du weißt, da draußen ist es kalt und halt dich fern von Menschen, sonst trifft dich Terror und Gewalt. Du bist dir nicht mehr sicher, nicht mal in deinem eigenen Haus. Im Baumarkt gehen schon langsam wieder die Hängeschlösser auf. Zum Glück gibt es am Donnerstag.
So, okay, also Sonderschule ist eine 1999 gegründete Ska-Punk-Band aus Oberhausen und Mülheim an der Ruhr, aber das Coole bei denen ist, die Gründungsmitglieder heißen Gesang Costa Cannabis, Gitarrengesang Chemokeule, Bass Böhle 77 und ja, die Trompete und Posaune macht die Bläserfraktion von The Project. Ja, also das sind ganz große ihres Fachs, glaube ich. Ja, ja, Markus, das war es jetzt im Prinzip schon. Vielleicht noch deine letzten Worte oder vielleicht auch warum sollte man das vielleicht einmal anfangen, sich mal dafür interessieren, für diese Sportart? Ja, was ist das? Warum ist das ein wunderbares Hobby? Schütze zu sein.
Ja, das ist ganz schön vielseitig, gell? Aber sagen wir, gehen wir von Sportschützen aus, das Longrange-Schießen ist natürlich eine ganz, ganz spezielle Geschichte, wo man natürlich auch reinwachsen muss, ja? Aber am Ende ist das Sportschießen an sich natürlich mal aus sportlicher Sicht gesehen auch eine ganz schöne Herausforderung, einmal körperlich das Ganze, man steckt in einer ganz schönen Klamotage, das muss man noch dazu sagen, was im Sommer auch ganz schön anstrengend werden kann, auch wenn man vielleicht denkt, man liegt da nur rum. Ja, aber die Rückenmuskulatur ist da ganz schön beansprucht, die physische Anspruch und dann die Verbindung natürlich mit dem Mentalen. Ja, ja. Zu versuchen, immer wieder und immer wieder das Gleiche zu reproduzieren, also so eine Schussentwicklung und so das Zielen und dann wirklich das genaue Treffen, stellt man sich jetzt vielleicht einfacher vor, als es am Ende wirklich ist. Weil diese Reproduktion immer wieder von dem gleichen Ablauf und immer exakt zu zentrieren und zu machen, das ist, glaube ich, schon so ein bisschen die Herausforderung und das ist auch das, was mich eigentlich jedes Mal antreibt, weil du ja nach oben hin, zumindest bin ich an die Grenzen noch nicht gestoßen, da ein Maximum zu erreichen an Ringzahlen. Sicherlich bei den Longrange-Wettkämpfen ist es nicht ganz so schwer, wenn ich 10 Schuss mache oder 15, damit das Maximum zu schießen. Ja, aber bei 60 Schuss und solchen Geschichten ist es zumindest mir jetzt noch nicht ganz geglückt, komplett immer in die Mitte zu treffen. Ja, man geht mal gleich daneben. Ja. Ja, aber das macht so die Faszination für mich aus, bei der ganzen Geschichte. Also das Zusammenspiel aus Physis und Psyche so ein bisschen und diese mentale Stärke kann man schon eigentlich dazu sagen. Ja, wenn man das dann immer wieder reproduzieren muss, braucht man schon so ein bisschen
Ja, klar.
Und auch diese Ausgeglichenheit.
Die brauchst du auch. Ja. Ohne das geht das, glaube ich,
nicht. Es gibt eine Studie aus der Schweiz, die mal gezeigt hat, dass auch gerade bei auffälligen Kindern das gar nicht so schlecht ist, sowas mal auszuprobieren, ja, weil dann wirklich mal eine halbe Stunde lang Konzentration, ja, das hilft natürlich auch solchen, jungen Mädchen, die vielleicht ein bisschen Aufmerksamkeitsdefizite haben und sowas oder vielleicht ein bisschen hebelig sind und solche Geschichten. Da kann sowas auch schon ganz dienlich sein und da kann man auch gerne mal drüber nachdenken, ob das nicht vielleicht mal eine Sportart ist, um sich sowas mal anzuschauen.
Super. Genau. Ja, Markus, das war wirklich, kannst du nicht anders sagen, höchst interessant heute, einwandfrei, sehr schön. Ich freue mich sehr, sowieso, dass wir sitzen ja morgen schon wieder nebeneinander, ja. dass du uns das ein bisschen nahegebracht hast, war einwandfrei. Also echt klasse. Vielen Dank dafür. Kannst du schon mal famous last words, irgendwas Letztes noch?
Ich sage danke, dass ich da sein durfte. Hat wahnsinnig Spaß gemacht, auch mal über ein Thema zu reden, was jetzt nicht ganz so populär ist oder nicht so in die Breite geht, die Sportart und so weiter.
Das ist ja gerade das soll's ja mal. Ne?
Und vielleicht finden wir ja nochmal ein anderes Thema. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht.
Super, einwandfrei, jederzeit. Ja, Leute, das war die Folge Knarren-Special mit Markus Hartung. Leute, bitte bleibt mir gewogen, bitte hört mir weiter zu, bitte beantwortet weiter so fleißig meine Rätselfragen auf pittispodcast@gmx.de. Bitte gebt mir Feedback. Bitte hört mir nächste Woche zu. Nächste Woche ist der Pitti wieder allein und es geht über Lügen. Es gibt ein Lügen-Special nächste Woche. Da gibt es ja wahnsinnig viele Songs. Ja? Und eine große Überraschung ist dabei. Das werde ich euch auch, kann ich auch schon mal ankündigen. Alles klar, Leute, das war's. Markus sagt Tschüss. Wir sind raus. Bis zum nächsten Mal.
Macht's gut. Tschüss.
Ciao.